Good OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Gordo, wie geht's dir?
Happy Last Day oder Happy Monday, den wünsche ich dir. Erstmal jetzt gerade Shoutout, ich gratuliere dir nicht, ich will dich nicht in deinem Aberglaube stören, aber gratuliert ihr doch mal alle dem Gordo. Ah, dem Flacco.
Dem Gordo, ja.
Dem Gordo, genau. Dem Flacco zum Geburtstag. Und ich hoffe, du hast heute einen wunderschönen Tag. Viel Aufmerksamkeit, viele nette Momente, was Leckeres zu essen und kannst deinen Tag genießen.
Ich hoffe auch. Mal gucken. Unsere verdrehte Zeitachse hier immer, ey.
Ja. Da müssen wir am Anfang immer durch. Wir müssen immer erst die Leute in die Raumkapsel holen.
Ja, ja, genau.
Und dann muss man einmal durchs Raumzeitkontinuum schweben. Mir geht's ein bisschen besser, mir ging's nicht gut. Ich bin Donnerstag, Freitag krank gewesen, Samstag ging's schon ein bisschen aufwärts. Heute ist der erste Tag, wo es mir besser geht, ja.
Damn, aber Erkältung oder wo ging's diesmal hin?
Ja, ich hatte übel krasse Kopf- und Gliederschmerzen. Ja, so richtig dieses, eigentlich habe ich gedacht, ich müsste irgendwie Covid haben. Hm. Ja, weiß, 1000 Tests gemacht, aber hatte ich nicht. Ja, einfach richtig krass, also nicht Schüttelfrost, aber so dieses dann auch nachts aufwachen, frieren, schwitzen und so, das auf jeden Fall, ja.
Also ich bin bislang echt verschont geblieben. Ich habe momentan irgendwie so allabendlich immer so Husten, der sich immer so ein bisschen durchzieht. Das habe ich irgendwie im Frühling und Herbst immer mal gerne so einfach für einen Monat. Ja.
Dinge, die irgendwie immer sind, im Herbst Husten zu haben.
Ja, ja, Dinge, die. Okay, Shoutout. Wenn wir schon bei Hack und Sachen klauen sind, ich habe ein neues Dinge, die irgendwie recht sind.
Hau raus.
Besonders dadurch, dass es immer in dem Kontext genannt wird, aber generell der Begriff Gedankengut. Gedankengut ist doch immer rechts, oder?
Er ist halt rechts verhaftet, ne? Also
ja.
Es hat eigentlich nie, stimmt, es hat nie jemand ein Gedankengut. Wenn es nicht rechts
ist. Also,
es hat immer einen rechten Inhalt.
Bei Linken spricht man immer von Ideologie und bei Rechten immer von Gedankengut. Oh Mann.
Fanatismus wird bei Ideologie wird bei Linken viel genutzt.
Ja.
Fanatismus, aber das geht dann aber auch schon wieder so in dieses
religiöse, teilweise.
Religiöse Thema mit rein, genau. Ja. Aber Gedankengut ist absolut rechtsverhaftet, ja. Wäre schön, wenn es verhaftet wäre.
Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Wo wollen wir hin, Mandelba?
Ich habe ein großes, also erstmal nur eine Bezugnahme.
Ja.
War ein geiles Spiel, Eintracht gegen Bayern, war ein heißer Tanz. Ich habe irgendwann zwei Folgen zuvor, glaube ich, gesagt, dass die vielleicht unentschieden spielen können, so, dass das drin sein wird. Oder dass wir, du hast gesagt, gegen München, in München holen wir einen Punkt, holen wir drei Punkte. Da habe ich gesagt, ah, eher einen Punkt. Jetzt glaube ich, dass wir gegen Leverkusen gewinnen. War aber auf jeden Fall ein heißer Tanz und wir sind leider nicht Erster, aber wir sind Dritter.
Exakt. Ja, ich muss auch sagen, natürlich habe ich die Karma-Schelle bekommen, ich habe mich hier reinreißen lassen zu sagen, ja komm, wir sind Erster. Nee, sind wir nicht, aber wir haben das Beste, glaube ich, aus diesem Spiel rausgeholt. Auch wenn natürlich die Gegentore ärgerlich waren. Also ich meine, wenn die Eintracht nach dem ersten Tor nach einer Ecke sich das nochmal auf die Fahne schreibt, kein Tor nach einer Ecke zu kassieren, dann sieht das Spiel vielleicht am Ende auch ganz anders aus. Man weiß es nicht.
Ja, also man muss schon aber auch zugeben, dass die Bayern das Spiel halt
natürlich, aber
85% krass dominiert haben und dass dann natürlich das auch im Spiel nicht immer so einfach ist, für die dann halt ein Tor zu schießen, weil wir das krass gemacht haben, weil wir da krass verteidigt haben. Dann ist halt Organisation in Standardsituationen immer so ein bisschen so ein Thema.
Aber du gibst mir noch recht, auch in diesen ganzen Ausnahmepartien, die wir die letzten Jahre hatten, hat es immer damit angefangen, dass wir halt uns irgendwie ein, zwei Tore Führung ergaunert haben und dann die Bayern halt aufmachen müssen. Und dann haben wir sie, dann können wir die sie besser attackieren. Weißt du, ich meine?
Ja, natürlich. Die Bayern sind aber dieses Jahr auch ein bisschen anders organisiert. Auch wenn sie so krass hochstehen, hast du halt dieses Mal gesehen, dass dieses aktive Gegenpressing nach Ballverlust so übertrieben krass ist. Unvorstellbar. Das ist schon, also es ist wirklich intensivst. Ja, wie auch immer, wir können damit sehr, 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 sehr gut leben. Womit wir nicht gut leben können, ist, ich habe ja gedacht, wir wären auf Platz 2, wenn wir unentschieden spielen oder dass wir gar nicht mal Platz 2 runterkommen. Aber an dem Tag hat auch noch RB Leipzig gespielt und die sind auf dem zweiten Platz gerutscht. Ja, das ist ärgerlich.
Bevor du es aufmachst, ich hab dazu einen Startbench-Cut, mein Bester, um das einzuleiten.
Guck mal, du machst mir voll meinen Übergang kaputt. Du grätschst mir so rein. Jetzt werde ich dir deinen Startbench-Cut aber sowas von kaputt machen.
Also.
Ja.
Startbench-Cut. Größten Verräter der Geschichte. Nebenbei auch noch Dinge, die irgendwie recht sind, Judas die ganze Zeit zu nennen dafür als Platzhalter. Checkst du?
Oh, hör auf mit diesem Checkst du, du bist nicht Hugo, ey. Ich fühle das gar nicht.
Ey, ich sag das schon länger, als ich den kenne, aber alles
gut. Ja, trotzdem.
Aber gut, egal. Also, Startbench-Cut. Die großen Verräter. Stefan Raab zu RTL. Jürgen Klopp zu Red Bull. Oder Jordan Henderson nach Saudi.
Okay, ganz klar, Jordan Henderson nach Saudi, so absolut größter Verräter. Ja. Da gibt's gar kein Vertun. Stefan Raab auf Bench, weil ich halt einfach sehe, dass, also es ist gar nicht negativ gewertet, dass der ein Verräter ist, sondern das finde ich ein guter, bewusster Move gegen ProSieben. Mhm. Weil du, also wenn er seine Gründe dafür hat, das muss man natürlich auch aus der Perspektive sehen, aber er wird sicher Gründe dafür haben und nicht nur das Geld, sondern auch bewusste sagen, ich mache das dort. Und andererseits ist es halt auch so, das ist wie im Fußball, du gehst vielleicht auch nicht nochmal, also es ist nicht immer diese Rückkehrer-Dinger, die waren nicht immer perfekt, ne? Also Götze zu Dortmund war nicht so diese perfekte Rückkehr und es gibt voll oft im Fußball so, dass das dann so romantisiert wird und am Ende ist das total wirkungslos. Nicht so Jovic wie zum Beispiel Sebastian Rode. Genau, Rode war zum Beispiel eine Top-Rückkehr, ne? Also sowas ist was anderes.
Trapp auch, ja.
Und deswegen habe ich das als wie sagt man?
Bench.
Aus der unternehmerischen Sicht auch absolut nachvollziehen können. Und Jürgen Klopp werte ich, egal wie ich es persönlich einschätze, darüber können wir nämlich noch gleich eingehen, werte ich das am wenigsten als Verräter, weil, und jetzt haue ich eine Theorie aus Calcio Berlin vom Nico raus, der selbst auch voll gegen dieses RB-System und Multi-Club-Ownership und sowas ist, voll, also gar keine Frage. Jürgen Klopp hat niemals für sich proklamiert, dass er ein Verfechter von Tradition ist oder nur, also er hat niemals, sondern es wird ihm auch zugesprochen, weil er bei Clubs war wie Mainz, wie Dortmund, wie Liverpool. Und bei Liverpool musst du auch schon sehen, das ist ein riesen Investorenclub. Ja. Und wenn du halt auf diesem höchsten Level arbeitest, ist halt eben, das ist auch wie im Musikbusiness, du musst dich trotzdem mit dieser ganz krass wirtschaftlichen Komponente auseinandersetzen. Und wenn, und dann hat halt eben Nico auch was gesagt, im Fußballbusiness redet keiner und außerhalb von Deutschland sowieso gar nicht darüber, ob das ein scheiß Schmuddelsystem ist, dass sich solche Firmen so groß im Fußball breit machen, sondern es wird im Gegenteil eher wertgeschätzt, was für eine Arbeit dort geleistet ist.
Ja.
Ich sag nicht, dass das meine Meinung ist, ich sag nur aus dieser Perspektive heraus, ist das auch absolut so zu betrachten.
Ich muss halt sagen, ich habe mir natürlich die Einordnung von Nico angeschaut, liebe Grüße an Calcio Berlin, aber ich habe mir auch von einem anderen Creator, nämlich von Broski, seinen Talk dazu angeschaut und da wurde auch ein Interview-Ausschnitt aufgearbeitet, den er, ich glaube, bei Sport1 mal gegeben hatte, wo Jürgen Klopp doch diesen Fußballtraditionalisten hat raushängen lassen. Und das ist jetzt auch nur 2 Jahre, glaube ich, her gewesen. Also.
Aber was genau hat er denn da gesagt?
Ja, ich hätte nochmal transkribieren müssen. Aber auf jeden Fall viel Kritik an solchen Projekten wie Red Bull. Und man weiß auch, dass er sich die letzten Jahre immer stets über City aufgeregt hat, über diese ganzen Investorenclubs. Und natürlich ist das, wenn du das aus einer Bundesliga-Ebene dir versuchst zu verdeutlichen, schwierig, das jemanden zu geben, der bei Liverpool jetzt gearbeitet hat. Aber ich glaube, ich sag mal so im englischen Vergleich war Liverpool jetzt schon noch einer der traditionellsten Clubs, wenn du es jetzt mit City, Arsenal oder
ja, Newcastle vergleichst. Ja, deswegen, also ich kann dir halt sagen, die englische Liga hat halt eigentlich fast gar keine Tradition, also da ist Tradition in den Vereinen drin, das steht außer Frage, aber das, wie die Vereine geführt werden, das hat null mit Tradition zu tun oder mit wirklich intelligenten Wirtschaftlichkeit. Mhm. So, das ist genauso bei Real Madrid so, das ist also bei all diesen krassen Big Bang, bei Paris, bei Manchester City, aber auch bei Arsenal, also eine, die haben alle Tradition. Ich spreche keinem dieser Clubs die Tradition ab.
Ja.
Ich habe versucht, drüber nachzudenken, was Jürgen Klopp sich dabei gedacht hat, diesen Move zu machen. Das wird halt schon länger ausgearbeitet sein. So eine Stelle wird nicht ausgeschrieben und dann zwei Tage später wird es dann präsentiert. Ich glaube, dass er natürlich unheimlich Lust am Fußball hat, so, und an Entwicklung und an Strukturen auch, ne? Also dieses, er ist ja auch ein Gruppenmensch, so, der halt wirklich so ein Leader ist für Gruppen und ich glaube, viel Mental und Psychologie und sowas, all das walten lässt und hat halt eine absolute Fähigkeit zu führen. Aber es ist eine absolute natürliche Autoritäts- und Führungsperson.
Guck mal, also, und das finde ich, ist auch wahrscheinlich der richtige Umgang damit. Dass man Jürgen Klopp natürlich die so karrieretechnisch, ne, und von dem Potenzial, den diese Stelle für ihn hat, und für die Attraktivität, die das Red Bull Spielprinzip und das Potenzial, was in den Nachwuchsakademien steckt oder auch in der Kaufkraft, das kann man ihm natürlich nicht absprechen. So.
Oder auch wie viel ihm nahestehende Personen auch in dem insgesamten Konstrukt und Unternehmen arbeiten. Absolut. Auch das. Aber was halt ein Punkt ist, natürlich repräsentiert er ja auch damit was. Also ist natürlich klar, schon auch eine fußballpolitische Position, die er einnimmt. Und da frage ich mich halt, logisch, wenn ich jetzt Dortmund-Fan wäre oder sowas, dann würde ich auch sagen, ey, ganz ehrlich, das ist halt super wack. Ja, das ist ein scheiß Move, das kannst du nicht bringen und so. Andererseits ist zum Beispiel auch aus dieser, jetzt mal so, der hat vielleicht auch nicht die Power und diese Energie und die Lust drauf.
Ja, jetzt, dazu habe ich auch gleich noch was.
Jetzt die ganze Zeit an der Seitenlinie zu stehen und so drauf einzuwirken, aber trotzdem nah am Fußball zu sein und planerisch zu arbeiten. Natürlich hätte er auch Sportdirektor oder sowas bei einem anderen Verein werden können, aber wenn du so Sportdirektor oder sowas wirst, ist dieser Trainerweg dann, wenn er nochmal Trainer werden will, das hat oft nicht gut funktioniert. Wenn du jetzt aber so ein Head von sowas wirst, von einer größeren Struktur, heißt es nicht zwangsläufig, dass, finde ich persönlich, weil es das so noch nie gab, dass er nicht dann wieder zum Trainer zurückgehen kann.
Weißt du, was Ralf Rangnick, Max Eberl und Jürgen Klopp alle gemein haben?
Ja, dass sie schon für RB
und auf dem Weg dorthin haben alle drei die genau das gleiche Argument verwendet, warum sie ihre vorherige Stelle abgesägt haben. Sowohl, ich meine, Rangnick war damals vorher bei Hoffenheim, oder? Wenn ich richtig liege?
Ja.
Eberl, bekannt natürlich bei Gladbach, und Jürgen Klopp jetzt bei Liverpool, haben zu ihrem Rücktritt alle drei gesagt, dass sie keine Energie mehr haben. Ein paar Monate später waren sie dann bei Leipzig. Ich finde, das ist einfach.
Aber Klopp hat das so nicht gesagt. Klopp hat gesagt,
out of energy, hat er gesagt.
Ja, aber als Trainer. So. Ja. Das hat, also er hat halt nie gesagt und er hat auch klar gesagt, dass er nah am Fußball bleiben wird und dass er sich jetzt einfach auch mal ein bisschen eine Pause gönnt. Und die ist jetzt auch schon ein ganzes Jahr. Also, ne, er hat auf jeden Fall eine ganze Saison ja ein Fußballjahr sozusagen durchlebt. Da finde ich es anders zu betrachten. Deswegen, ich habe gedacht, bei dieser Verräterliste kommt auch Max Eberl auf die Karte.
Ich wollte es jetzt nicht zu einheitlich machen, ne? Sonst hätte ich die drei auch einfach nennen können. So. Aber ja.
Ich finde, es ist auf jeden Fall kontrovers zu diskutieren. Ja. Ich bin gespannt. Andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, was heißt gespannt? Sowas, da kannst du ja die Arbeit nicht so intensiv verfolgen, wie jetzt halt generell, wenn jetzt ein neuer Trainer, ein Sportdirektor eingestellt wird. Ja. Das ist ja was du vielleicht eher so in ein, zwei Jahren verspüren kannst, was für einen Impact das hat. Ja, ganz ehrlich, es ist auch einfach nur, jemand hat einen Job gewechselt und ob ich den Arbeitgeber mag oder nicht, eigentlich tangiert es mich ja auch gar nicht so krass. So, da bin ich vielleicht auch manchmal dann zu sehr, dass ich sage, ey, weil aufhalten werde ich jetzt diesen Trend oder diese, das, was im Fußball sich so entwickelt, das werde ich sowieso mit meiner Energie, meiner Kraft und meiner Position überhaupt nicht aufhalten können.
Aber ja, absolut, absolut. Und deswegen bin ich da, also mein Stand dazu ist so, businesstechnisch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, image-technisch muss er sich nicht wundern, dass er sich damit in Deutschland bei vielen Leuten verkackt hat.
Ja, aber auch da gebe ich nochmal einen Punkt raus. Es gibt Leute, von denen habe ich das Gefühl, die können Dinge machen, deren Image wird vielleicht dadurch ein bisschen angekratzt, aber wenn der jetzt rasiert und einen krassen Job macht und es geht ja auch ganz viel um so die Strukturen, Jugendförderung und so, weil die da halt ein großes Problem auch haben, ob ich habe das Gefühl, dass so jemand wie halt Klopp, das ist schon sehr schwer ihn, dass er sich selbst Reputation wegnimmt, der müsste schon was sehr Krasses machen und da finde ich, ist das, einen Job bei Red Bull anzunehmen, das reicht dafür nicht aus. So, das ist, ich habe das Gefühl, zum Beispiel Max Eberl, seitdem er bei Bayern München ist, ist ja genau der Max Eberl, der immer war und hat genau das richtige, also Händchen, es läuft einfach und kann auch immer noch wieder schlechter werden, aber auch dann, glaube ich, dann zeigt sich ja so ein Max Eberl und ich habe nicht das Gefühl, dass, klar, so Leute gucken manchmal auf ihn und sagen, ja, Verräter und von Gladbach dann weg und dann doch zu Leipzig und so, aber es ist auch das Geschäft und als Eintracht-Fan kann ich auch eins sagen, scheiß auf diese ganzen Personen, ob irgendwo in den Strukturen oder im Verein selbst, die Spieler, die Trainer, das hat Nico auch gesagt, also man darf sie nicht heroisieren, also ne, dass man sie, dass man sich halt vorbehält, Fan vom Verein zu sein und von dem Gesamten und nicht davon, dass man ein Jahr krasser Kolo Muani-Fan ist und nächstes Jahr ist er für 100 Millionen nach Paris gegangen und juckt keinen Schwanz mehr, was der macht.
Ja. Ja. Nee, gebe ich dir absolut. Du hast es eben angesprochen mit diesem, dass er einfach, dass es Leute gibt, die viel machen können, ohne dass ihr Image komplett baden geht. Und das ist natürlich auch nochmal was ich extra kritisch sehe. Dass es gibt, und das hat Nico oder Broski, einer von beiden hat es gesagt, und das ist absolut richtig. Es gibt wahrscheinlich diverse Leute, die sich mal auf das Jobprofil wahrscheinlich sogar eher zugetroffen hätten. Aber weißt du, was mit Jürgen Klopp als dem Heilsbringer, als dem großen Fanliebling deutscher Fußballfans praktisch gemacht wird?
Es ist halt ein Greenwashing absolut. In der Art, so, ne? Das ist ja auch nichts anderes, als wenn man Neymar als Botschafter ranholt und so. Also diese ganzen Moves, das ist ja schon klar. Und deswegen ist es natürlich zum Beispiel aus RB-Sicht vollkommen nachvollziehbar, dass sie das machen.
Natürlich, ja.
Dass man natürlich da steht und sagt, ja, wie willst du, also viele können es halt dann einfach nicht aufhalten, ne? Also du wirst es nicht verhindern können. Es geht vielmehr darum, und da habe ich auch, ich habe heute kurz Doppelpass geguckt, nur so einen kurzen Ausschnitt, dass die Traditionsvereine sich intern trotzdem auch anders aufstellen, weil die das nicht gut, also er hat zum Beispiel über Bayern gesprochen und über die Eintracht, da siehst du, gerade bei der Eintracht kann man es ganz krass sehen, da wurde 20 Jahre lang semi-professionelle Arbeit geleistet.
Ja.
Und diese semi-professionelle Arbeit heißt, da waren genügend Kompetenzleute drin, aber es war auch viel drumherum, was ist auch gerade zum Beispiel bei so Vereinen wie Schalke und so, was da alles an Geldern gefressen wird, ja, dafür, dass jemand irgendwie seine Meinung sagt und das passt dann nicht dem anderen und also dieser ganze Hin und Her. Und die Bayern hatten das jetzt jahrelang auch, dass es angefangen hat, wieder so viel zu viel Diskussionen um Dinge gibt. Und jetzt schau dir die Eintracht an, die letzten, man kann jetzt schon fast sagen, 10 Jahre so. Heribert Buchhagen hat das so ein Stück weit auf den Weg gebracht und dann fing es halt wirklich an, wenn du die Strukturen jetzt siehst, die sind klar.
Ja. Ja.
Da gibt's klare Entscheidungen, da gibt's auch Fehlentscheidungen, aber die haben dann eine Tragweite, die man einschätzen kann. Die Leute halten auch den Kopf dafür hin, wenn was nicht funktioniert. Und es gibt auch, und da wurden auch Leute ausgetauscht über die Jahre, dass, ne, das dann mit einem Hübner war da, das war ganz gut, aber dann irgendwann hat's auch in der Kommunikation nicht geklappt. Ben Manga ist irgendwann gegangen. Und man denkt immer, wie bei den Spielern, oh, jetzt, wenn der geht, oh, dann bricht alles zusammen. Und genau dann sind diese Strukturen halt so gut, dass halt nicht alles zusammenbricht. Und ich werfe den anderen Traditionsvereinen vor, dass sie da nicht klarer mal Strukturen in ihre Vereine bringen.
Also was ich für mich einfach letzten Endes daraus mitnehme, ist, dass ich, dass Jürgen Klopp bei mir jegliche Sympathie verloren hat, dass es auf einer Business-Ebene schlau war, das werde ich ihm nicht absprechen, dass ich aber allein aus dem, also aus dem, aus der Bubble, aus der ich komme, ich habe das ja auch im Studium, dieses ganze Greenwashing und verschiedene Arten von Washing, PR-Maßnahmen und so, habe ich mich ja tiefer mit auseinandergesetzt und deswegen habe ich da einen sehr differenzierten Blick da drauf und werde mein Tunlichstes dafür tun, dass ich nicht mich davon manipulieren lasse und weiter die Schule von RB praktisch kritisieren werde. Weil beispielsweise in dem Clip, den Broski da auseinandergenommen hat, hat Jürgen Klopp beispielsweise auch davon gesprochen, dass das eigentlich nur ein Mythos ist, dass RB mehr Geld ausgibt. Dass es ein Mythos ist, dass RB immer viel mehr Geld hatte und auf ihrem Weg beim Aufstieg. Und wenn man sich da die Transferleistungen anschaut und die Gelder, den Schuldenerlass von über 100 Millionen Euro in der Corona-Zeit und sieht, wie RB teilweise in der zweiten und dritten Liga schon Transfers getätigt hat, dann ist es schön und gut. Die können mittlerweile den ansehnlichsten Fußball und das Coolste machen, was sie wollen. Dieser Verein hat für mich so wenig Bundesliga-Berechtigung, wie es nur geht. Und wenn es nach mir ginge, würde dieser Verein nicht im deutschen Profifußball stattfinden dürfen. Und das wird sich auch nicht dadurch ändern, ob jetzt Jürgen Klopp da der King of Kotlet ist. So.
Ich stehe hinter deinem Statement, absolut, zu 100%. Ich bin einer der Personen, der Menschen Dinge anders verzeihen kann. Deswegen jetzt nicht, dass ich Jürgen Klopp-Fan durch und durch bin, aber ich finde das interessanten Menschen einfach. Ich finde den super, super interessant. Ich liebe es, Menschen zu beobachten, zu verstehen, vermeintlich zu verstehen, nachzuvollziehen, wie sie denken, wie sie ticken, wie sie handeln, warum sie so handeln. Und deswegen ist das so ein weiteres Chapter in dem, wie ich ihn halt so über seine Karriere hinweg beobachte, was ein sehr, sehr prekäres und interessantes Chapter ist. Dass ich aber generell RB und diesen ganzen Konstrukten der Multi-Club-Ownership keinen Platz gewähren möchte, da stehe ich halt auch zu vollkommen dahinter. Deswegen reicht's auch damit jetzt. Und dann will ich lieber was Profanes bringen.
Okay.
So was richtig Profanes. Und es hat sogar was mit, du bist doch auch ein Radiomoderator, oder? Bist du das?
Yes, yes.
Ja, für welche Sendung, wie heißt das?
Radio Phenomania, jeden Dienstag. UKW 91,8 Radio X. Nächste Woche bin ich wieder mal am Start.
Genau. Und ein Kumpel von mir hat, weiß nicht, letzte oder vorletzte Woche oder so, die Radiosendung, als er im Auto war, zufällig gehört. Und dann waren Bobfahrer da, ja. von Eintracht Frankfurt. Und zwar die Anschieber, glaube ich. Ich weiß nicht, ob alle da waren, aber auf jeden Fall waren Anschieber da. Und da ging es so ein bisschen darum, warum hat die Eintracht eine Bob-Abteilung und so weiter und so fort. Und so, weil wir das auch mal irgendwie in Bezug zu Olympia hatten und so, guck mal, wie krass ist das. Die trainieren 5-mal die Woche. Übertrieben hart. Bis, also wirklich körperlich, dass du wirklich Power in den Beinen hast, explosiv, aber auch extrem viel Kraft und bewegt all das Ganze. Und dann geht's darum, dass du bei einem Wettbewerb 5 Sekunden komplett alles aus dir rausholst, so komplett gib ihm, ne, und dann in so einen Bob springst und dann, wie der Typ das wohl gesagt hat, sich vom Bob verprügeln lässt. Und dann war halt wirklich so dieses, auch so, stell dir mal vor, das ist dein Lebensinhalt, dass du halt so freitagsabends, ich geh jetzt hier nochmal 3 Wochen an den Anschiebeautomaten, 3 Stunden an diesen Anschiebeautomaten und muss jetzt hier nochmal, also du musst ja überlegen, für was du das machst, in was für ein Verhältnis das steht. Und dann hat er auch gesagt, dass wohl der Bobfahrer gemeint hat, so ey, und vor so einem Wettkampf müssen die sich halt übertrieben hart pushen. Weil, damit die halt das genau an diesem Moment rausholen können und dass sie auch voll krass den anderen Angst machen, so dass die so ablenken und einschüchtern und die halt abfacken. Und dann ist man eigentlich, also der hat auch gesagt, ey, Bob, wirkt doch jetzt nicht als so ein aggressiver Sport oder mit so voll viel Konkurrenz oder so, die wirken auch immer so voll, die gönnen einander und klatschen dann nach den Fahrten immer ab und was weiß ich, sind in Interviews immer voll nett zueinander. Aber die scheinen sich da richtig hart anzugehen. Und das hat mich sehr erinnert, wir haben gestern zufällig mit Freunden in den Octagon, die Octagon-Übertragung geguckt, hier in der im Frankfurter Stadion, im Waldstadion.
Schöne Grüße, Frankfurts King ist jetzt auch Deutschlands King.
Ja, auch, ja. Also es war interessant zu sehen, das ist auch krass wirklich, die kämpfen 5x5 Runden, wenn sie durchkämpfen und das ist, also das muss man sich einfach überlegen, wie anstrengend das ist, was die da machen. Und da war aber auch so der Punkt, ey, wie hältst du dich auf Spannung, dann gibt's da 10 Kämpfe, dann weißt du nicht, wann ist der zu Ende, wie muss ich mich auf diesen Punkt vorbereiten. Das ist schon ziemlich krass und die sind halt auch so, das fand ich halt diese Parallele, klar gibt's ja auch irgendwie voll die krassen Beefs untereinander, aber generell sind die sehr respektvoll und krass gut zueinander, aber im Kampf fressen die sich halt auf. Also wirklich unvorstellbar. Ja. Dann hat einer dem anderen aussehen mal ins Auge gefasst und dann war sofort, ey, so, ne, so kurze Pause, sorry. Obwohl die ja mitten voll, also dieses, ich hab Adrenalin, ich hau das raus und dann muss ich das kurz runterfahren und darf nicht da weitermachen oder so. All solche Dinge sind, finde ich, super interessant.
Du hast jetzt mehrere Sachen aufgeworfen. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass da irgendwie so eine Frage abfällt, aber du hast einfach von deiner Experience jetzt so.
Ja, ich wollte gar nicht Fragen auf, aber ich habe eine Frage. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass so ein, nicht Promoter, aber doch, das sind so die, die halt diese Ansagen bei so Kämpfen, Boxkämpfen und aber auch bei Octagon-Kämpfen, dass sie immer ein richtig beschissenes Sakko anziehen?
Ja.
So ein Couchbezug mäßig oder so. Thomas Gottschalk, 80er Jahre, ich ziehe mir jetzt heute wieder crazy was an.
Nee.
So schlechte Seide-Sateur in so komischen Farbkombinationen. Absolut. Und Verläufen und sowas.
Du wartest einfach nur, du denkst, er steht im Mirage und wird gleich von einem Tiger angegriffen oder so.
Ja. Fehlt dann echt nur dieser große Chapeau-Klapp. Chapeau-Klack? Chapeau-Klapp, wie wir haben.
Ja, nee.
Das ist eine eigene Welt, so diese Promoter-Kampfwelt.
Weißt du, was ich die Woche noch gemacht habe?
Was hast du gemacht?
Wir waren ja eben bei körperlicher Verausgabung, egal ob im Octagon oder beim Bobfahren. Ich habe die Woche mir einen neuen Kühlschrank besorgt. Und kennst du so dieses Ding, man hat so im Durchschnitt so einen Gedanken, wie schwer Küchengeräte sind. So, der Endgegner, sind wir uns einig, ist eigentlich in der Regel die Waschmaschine, ne?
Also du sprichst halt hier, ich muss es jetzt einfach mal so loslassen, mit einem nicht nur Umzugsfachmann, sondern ich habe auch 2 Jahre neben meinem normalen Job Küchen aufgebaut und demnach aber auch Weißgeräte ausgeliefert. Ich habe eine sehr gute Einschätzung davon, was wiegt.
Ja. So Waschmaschinen, also wenn ich hier mit so einem Profi spreche, sind ja schon eigentlich so der Endgegner, oder?
Ja, hat halt den Grund, dass sie halt ein Gewicht haben wegen dem Schleudern,
Spülmaschinen gehen eigentlich in der Regel fit und Kühlschränke auch, oder?
Ja, die
sind
nicht so schwer. Kühlschränke haben halt die Tücke.
Ja.
Je nachdem, wir sind ja heutzutage eher diese freistehenden ganz häufig, die sind super lang. Und das Problem ist, die haben nicht so, also die sehen alle toll aus und funktionieren super gut, aber die werden in der Produktion so hergestellt, dass du gar nicht weißt, wie du die gut tragen kannst. Du kannst die nicht gut greifen.
Ja, und außerdem, ich habe das irgendwie, ich hatte vorher so einen Kühlschrank, der ging mir, keine Ahnung, so bis Brusthöhe, ja. Hat für mich komplett allein gereicht und der funktioniert an sich auch noch, war aber nicht mehr ganz energieeffizient. Dann habe ich über Ecken habe ich mitbekommen, dass es praktisch einen Kühlschrank bei einer Wohnungsauflösung gibt und dann wurde er mir angeboten, habe ich gesagt, ja, kann ich abholen, easy. Kühlschränke. Und das sollte eigentlich nicht so ein Geheimtipp sein. Je größer die sind, desto schwerer werden die. Ey, dieser Kühlschrank.
Das ist in der Regel nicht nur bei Kühlschränken so, sondern es gibt ganz wenig physikalische Phänomene, bei denen das so ist. Vielleicht, also nee, ich überlege gerade, was in unserer Welt wird größer, aber nicht schwerer?
keine Ahnung, vielleicht Helium, weil
selbst eine Seifenblase,
vielleicht Helium, weil es so einen Auftrieb hat, so Heliummassen hast, wenn die leicht.
Hat doch eine Seifenblase, die wird ja nur gedehnt, eine Seifenblase.
Mhm.
Weil nicht mal ein dünnes Stück Papier, was du irgendwie noch weiter auspresst und größer. Mhm. Na doch, das wird doch so Sachen halt, mhm, ja. Sowas.
Auf jeden Fall, ich hab das dann im Nachhinein mir mal angeschaut.
Da bist du was auf der Spur, ja, mein Freund.
Das Scheißding hat 83,5 Kilo gewogen und ganz liebe Grüße gehen raus an Yannick, ohne den ich das nicht geschafft hätte. Weil er safe, also so von der Verlagerung auch so bestimmt 60 von diesen 83 Kilo getragen hat.
Ey, das ist eh, wenn du so jemanden in deinem Team hast, das ist halt Gold wert, ne? Also
ja.
Es ist auch, muss immer wichtig und klar sein, der so ein bisschen mehr Power körperlich hat, das ist immer der unten,
ja,
ist,
ja,
weil du musst von unten, umso mehr derjenige von unten pushen kann, ist es, weil für den oberen ist es immer schwer, Dinge zu ziehen, mhm, ne, du kannst ja eigentlich eher nur führen oder, ja, irgendwie, wenn, je nachdem, im Kühlschrank kannst du ja auch nicht ganz so krass horizontal den halten,
ja.
Wir haben bei uns das Klavier hier reingestellt,
ja,
und das haben wir zu viert geholt und da war Jay mit dabei, Jan mit dabei. Die sind beide jetzt auch nicht körperlich schwach oder so.
Können schon was an sich, ja.
Und ich bin auch fit, was das betrifft. Und dann hatten wir noch einen und der hat einfach gefühlt das Klavier alleine getragen. Und wenn ich jetzt so aus unserem Bekanntenkreis, die Person hört auch unseren Podcast, mhm, manchmal. Deswegen Shoutout. Wer könnte das sein? Wer ist die absolute Maschine und hat das Ding einfach gefühlt hochgeschoben?
Ich, soll ich einen Namen callen oder was?
Ja, ja.
Stevie.
Ja. Ey, der hat das gefühlt mit einem kleinen Finger hier hochgetragen.
Ja, Stevie ist auch, Stevie, du bist eine Maschine, wenn du das hier hörst. Ein Mann.
Ey, das ist
wie ein Gottschuf, ey, wirklich.
Ist wirklich unvorstellbar. Und da haben wir an dem Abend haben wir auch noch eine, also Waschmaschine und, und Klavier hier reingestellt. Ja. Nee, Spülmaschine? Nee, Waschmaschine damals. Weißt du, was der Game Changer ist? Für so Kühlschränke und so, weil du ja keinen wirklichen Griff hast.
Es gibt doch diese Gurte, die man so hat.
Ah, Gurte sind voll scheiße.
Ja.
Sobald du eine glatte Oberfläche hast,
ja,
es gibt so Saugnäpfe.
Ja.
Aber die sind so mit so Schaumstoff, die machst du dran und dann haben die so eine elektrische Pumpe, dann machst du die an, dann drückst du, dann saugt er sich so komplett fest und das geht, weiß nicht, bis wie viel Kilo.
Mhm.
Und dann hast du halt einen richtigen Griff. Aber ich kann dir sagen, ich habe Situationen erlebt, da sind mir die Dinger, also nicht die Saugnäpfe, sondern halt so ein schwerer Kühlschrank, riesengroß, 2,5 Meter so oder so ein doppelter.
Wie so ein Ami-Kühlschrank, mit so Doppeltüren.
Ey, ganz schlimm, Leute kaufen das. Ja. Und wissen nicht und wollen sagen, ja, der soll bei uns in den Keller. Und dann gucken wir uns so, haben uns das angeguckt und du kannst ihn halt nicht in, also es gibt keinen so einen Kellereingang, ja, sondern nur übers Treppenhaus, kriegst du ihn nicht durch, so einen Side-by-Side-Kühlschrank. Ja. Und dann sagst du ja, also können wir nicht liefern. Dann sagt er, ja, aber wir haben das doch gekauft. Ja, nee, dann ist der Kaufvertrag rückgängig, weil es funktioniert so nicht, ja, haben sie sich darüber keine Gedanken gemacht. Ja. Aber was bei dir, glaube ich, noch ein Job war, war erstmal das Eis aus dem Kühlschrank rauszukriegen, gescheit abzutauen.
Exakt. Weil das war auch der springende Punkt, warum ich einen neuen Kühlschrank mir zulegen wollte, weil das hat dann sich auch in Energieeffizienz natürlich gezeigt. Der ist regelmäßig relativ schnell, nachdem ich den abgetaut habe, ist das Eisfach wieder zugefroren und die oberste Schublade war irgendwie so nach einem Monat nicht mehr zu öffnen. Und das
hattest du aber auch ein Problem mit der Dichtigkeit.
Ja, wahrscheinlich. Also da wird einiges zusammengekommen sein. Und ich habe auch, kennst du diese einzelnen Papiere, also wo diese Energieklassen drauf sind, die du zu jedem Elektrogerät dann irgendwann irgendwo mal findest?
Ja.
Der war nicht gut, sagen wir mal so.
Die Sache ist halt diese Geräte machen natürlich krasse Entwicklungen jedes Jahr und so.
Ja.
Und die haben, es gab so eine EU-Richtlinie, weil es gab ja immer dieses A++++, ja, und so, und weil man irgendwann gesagt hat, ey, wenn du da jetzt 20.000 Plus drauf und irgendwann, also kannst halt nicht mehr überblicken, ne, das gut einschätzen. Also gab es irgendwie so ein EU-Ding vor 2 Jahren oder vor einem Jahr oder so, dass die Geräte, die jetzt zum Beispiel A sind, mhm, oder A waren, mit dieser neuen Skala eine C sind.
Mhm.
Das heißt, die sind nicht schlechter, die haben immer noch dieses Energielabel,
ja,
also eigentlich. Aber weil jetzt so viel krassere neue Geräte kommen und die Skala irgendwie zu unübersichtlich wird, wurde es halt nach unten versetzt.
Ja.
Aber klar, wenn du jetzt nach alten Kriterien dann so ein D- oder F-Ding hattest, dann kostet das richtig Strom. Ich habe es damals krass gemerkt, als ich mir einen neuen Kühlschrank geholt habe.
Also es gab auf jeden Fall mehrere Gründe und dann war das so die Nachfrage bestand bei mir jetzt einfach dadurch, dass ich mit meinem nicht mehr ganz zufrieden war und dann gab es auch das Angebot, dass es den irgendwo halt gratis zu holen gab. An der Stelle nochmal liebe Grüße, falls das jemand hört, der da vielleicht auch vermittelt hat. Dankeschön. Und jetzt komme ich zu einer Frage und das ist mir jetzt...
Ganz kurz, da hast du einen Schnapper gemacht. Das muss man auch mal machen, Dinge abgreifen. Also wenn man jung ist, ich habe mal bei einer Haushaltsauflösung von einem älteren Herrn Bücher und Vinyls, ohne Ende geile Vinyls, Plattenspieler und so abgegriffen und 4 geile Lautsprecher, so Holzboxen von Kenwood und Pioneer. Die haben mich 10 oder 12 Jahre durch mein Leben getragen mit geilem Sound. Und dann, als sie mich gestört haben, so, weil ich... Man verändert sich in der Wohnung und so, dann habe ich die reingestellt bei Kleinanzeigen und habe die auf 2-mal verkauft, weil es halt 2 Paare sind und die waren drin und an dem Tag noch 3 Stunden später war jemand hier und es war was Großes und noch was Teures. Ich habe insgesamt fast 700 Euro für diese Lautsprecher gekriegt und habe sie vor 10 Jahren umsonst kassiert. Also nur mal so.
Shoutout.
Immer Augen auf.
Für einen guten Schnapper.
Habe ich einen Schnapper gemacht.
Wenn du dir was Gebrauchtes besorgst, ja, wie so, jetzt mein Beispiel der Kühlschrank, darüber bin ich auch auf den Gedanken gekommen. Also es gibt Sachen, bei denen macht man das und es gibt Sachen, da macht man das nicht. Wo machst du es akribisch nochmal sauber, auch wenn es eigentlich sauber aussieht? Und wo sagst du, passt schon?
Es gibt ja gewisse Dinge, die nimmt man generell nicht gebraucht, finde ich.
Unterwäsche oder
was? Ja, nee, keine Ahnung, so Duschvorhang, sowas zum Beispiel. Also erstmal ist es so günstig, dass man das Quatsch, das Ding gebraucht, irgendwo abzuschnappern. Das ist jetzt ein Beispiel. Ja. Zweitens, das ist auch volles Hygieneding. Als Musiker kannst du super gut, aus meiner Perspektive heraus, Dinge neu Gebrauch kaufen, weil meistens gehen MusikerInnen mit sowas super gut um.
Ja.
Und
desinfizieren ihr Mic die ganze Zeit, ja.
Genau. Und die haben halt auch die, also das Einzige, was halt ist, die sind auch meistens im Preis gar nicht so mit exorbitanten Vorstellungen, weil die meistens ein bisschen broke sind und dann sind die froh, wenn die auch was kriegen und es nicht, die wollen es eher loshaben. Ich habe eine Couch, die habe ich auch so von nebenan für lau von einem von Fußball 2000. Das war dann voll lustig, als ich gesehen habe, dass das einer von denen ist. Die war eigentlich super gut in Schuss und auch sauber. Und trotzdem, das war sowas, die wurde richtig. Also da habe ich Schaumparty gemacht. Da habe ich auch 4, 5 Runden Schaumparty gemacht und die Kissenbezüge gewaschen voll lang und so, die dazugehören. Das ist schon sowas, finde ich, auch wenn die Leute jetzt nicht siffig waren, im Gegenteil, trotzdem so.
Das war auch
alles, was für die Küche oder Textilien, das musst du richtig krass. Textilien eigentlich auch ungern gebraucht.
Ja. Also ich hatte das jetzt auch, das da abgeholt und es war wie in deinem Fall, ne? Es war jetzt nicht irgendwie irgendwelche siffigen Begebenheiten, die Wohnung sah ordentlich aus. So, ich kannte die Person nicht persönlich bis zu dem Moment, aber konnte das auch gut einordnen. So, und ich habe den Kühlschrank dort abgecheckt und er sah auch gut aus. Aber trotzdem, als ich dann hier zu Hause war und das Ding aufgestellt habe, war ich direkt so, und jetzt jede Scheibe, jede Schublade, alles mal raus und alles mal durchgewischt und so. Also da war ich schon akribisch dahinterher. Und jetzt, um das ganze Ding umzudrehen, bei was du Gebrauch kaufst, würdest du sagen, passt.
Naja. Also klar, jetzt wie zum Beispiel so Dinge wie ein Buch, Bücher, Vinyl, aber weil es auch Dinge sind, die sich nicht super eignen lassen, dass du sie reinigst. Ein Auto, wenn es aber halt schon gereinigt wurde, wenn du es eben von einem Autohändler kaufst dann fange ich da jetzt nicht noch an. Aber wenn das jetzt zum Beispiel wenn du jetzt einfach so gebraucht ein Auto kaufst und selbst wenn die Person es sauber gemacht hat, gehe ich da trotzdem nochmal irgendwie ran. Ja. Oh, ich weiß nicht, ey, ich glaube, ich würde alles putzen.
Ja, okay.
Pflanzen nicht. Aber das ist ja eh kein Thema für dich.
Elektronik natürlich auch nicht, ne? Ich habe jetzt drüber nachgedacht. Ich hab beispielsweise Anfang des Jahres mir Boxen auf eBay geholt, so. Die habe ich jetzt auch nicht nochmal geputzt, so klar.
Naja, gut, doch, wenn die staubig sind und so.
Ja, oder? Klar, nee, Staub wischen, abwischen, ja. Aber die kamen in gutem, also abgestaubt kamen die bei mir an und dann habe ich die einfach aufgestellt, ohne drüber nachzudenken.
Aber Elektronik kannst du so nicht sagen, weil wenn du einen Laptop kaufen würdest, würdest du halt auch die Tastatur sauber machen. Oder wenn du die AirPods kaufen würdest, mein Freund, ich glaube, die würdest du, also ich weiß nicht mal, ob du sie kaufen würdest. Halt,
Ich glaube nicht. Obwohl, also bei den neuen AirPods sind sie ja immer noch mit diesen also bei den Pros hast du die Silikondinger. Das mit neuen Silikonaufsteckern wäre es vielleicht, aber ich glaube auch nicht, nein. So.
Nee. Aber auch Handys musst du krass sauber machen. Ja, ja. Also ich kaufe keine gebrauchten Handys, aber das sollte man. Bist du auch jemand, der sein Handy oft sauber macht oder es aus der Hülle rausholt? Hast du eine Hülle?
Yes.
Ja. Und dann merkst du mal, wie viel Schmand sich so.
Es ist irgendwie immer Sand, der drunter ist. So, ich wohne nicht am Meer oder bin jetzt auch nicht regelmäßig irgendwie an Sandstränden oder auf Beachvolleyballplätzen, aber.
Rocco auf Madeira, ey.
Ja, ist so. Steuertechnisch gut. Aber trotzdem finde ich darunter immer so irgendwie Sand, Körner und was auch immer. Nee, also ich mache das nicht so häufig. Ich würde sagen, so die Hülle abmache ich einmal im Monat. Drüber wischen mache ich alle 2 Tage.
Aber auch so. Zum Beispiel mit dem T-Shirt, so, wenn du merkst, du bist draußen und du siehst so, dass der Bildschirm nicht so, ist einfach nur so ein bisschen, ja, was weiß ich, wenn du halt, du hast ja morgens, hast dich eingecremt und hast dann später aufs Handy gefasst, dann ist so ein kleiner Film drauf, so, und willst das so,
dann
Standard, immer hier von unten so eine Ecke des T-Shirts genommen und so,
kriegen. Guck mal, wir sind noch beide Brillenträger.
Ja, safe gleich.
Das, also, und da gibt's den Klassiker, oder? Man hält die Brille so praktisch in den geöffneten Mund, haucht mal schön drauf und dann nimmt man so das T-Shirt unten und klemmt es dann so praktisch da ein und macht die Brillengläser von beiden Seiten sauber, oder?
Genau. Ja. Dann musst du aber auch nochmal die Brille hochheben und Kontrollblick. Dann kommt der Kontrollblick und beim Kontrollblick siehst du, meistens halt gut gegen das Licht, wo ist irgendwo noch, gerade so am Rand oben an den, wo der Nasenansatz ist, innen oben am Rand, siehst du ganz häufig noch so ein bisschen.
Du hast eine eckige Brille, ne? Also bei mir ist es halt alles abgerundet, deswegen, aber ich weiß genau, welche Stellen du meinst.
Nee, meine ist auch innenrund.
Ja, ist deine innenrund? Ich sehe dich so selten.
Also ich meine halt auf dem Glas halt, ne? Also das Glas ist ja nicht dann eckig. Ich finde, dass du halt beim, also ich glaube, manchmal reinigt man generell im Alltag solche Gegenstände zu wenig. Hm. Na, also deswegen Shoutout an Jay, der sein Mikrofon nach jeder Performance mit Desinfektionsspray einsprüht. Aber man unterschätzt halt manchmal, wie sehr Dinge auch irgendwie schmutzig oder mit Keimen sind. Aber andererseits, jetzt kommt diese Old-Fashion-Idee dazu. Manche Keime machen uns ja auch, wie sagt man, widerstandsfähiger. In unserem Immunsystem.
Was dich nicht tötet, macht dich nur härter.
Gut.
Oder wie mein Onkel immer zu sagen pflegt, Dreck fegt den Magen.
Ja. Klassiker. Ja, ist aber, also ist ja auch was dran, dass du, wenn du dich halt einfach mehr Dingen aussetzt, dann wirst du dahin gegenüber einfach ein bisschen mehr immun, aber ja. Das Reinigungsthema. Ich habe auch Bezugnahme. Ich habe die Woche mal unseren Backofen gereinigt.
Ich hab's gesehen.
Aber ich muss zu meinem Nachteil gestehen, ich habe diesmal auch vergessen, aber die war auch nicht so verschmutzt, diese Innenscheibe rauszunehmen.
Du bist ja demnächst mal wieder bei mir in der Wohnung. Du musst mal gucken, ob ich eine Innenscheibe überhaupt habe. Ich glaub's nicht.
Das ist immer eine Doppelscheibe. Das ist nicht nur.
Ja, also, dann zeig mir das mal, wenn du das nächste Mal hier bist.
Ich klicke dir die raus und weiß aber dann nicht mehr, wie sie reingeht. Das ist auch sowas. Kennst du das? Du machst irgendwas auf dem Freitagnachmittagabend fällt dir irgendwas ein, ergibt sich irgendwas, was du irgendwie im Haus anders machen willst und fängst an, so ein bisschen aufzuräumen. Und dann kommst du an irgendein technisches Ding und willst das irgendwie reinigen oder dafür musst du das aufmachen und dann. Machst auf und merkst schon in dem Moment, das sind gerade mal schon zu viele Teile, auf die ich jetzt keinen Überblick mehr habe, wo sie eigentlich hingehören oder wie sie zusammengehören.
Ja, Klassiker. Das war auch der Stani. Ich habe irgendwann meine Wandhalterung von meinem Fernseher geändert. Und dann war die alte Wandhalterung schon ab und die neue war irgendwie so halb dran, also an der Wand war sie, aber ich habe sie dann nicht, es war alles verkopft und dann war es wirklich so, ich hatte noch so eine Stunde, bis Collegians vorbeikommen wollten, weil wir Eintracht schauen wollten. Und dann war es wirklich so, oh fuck, jetzt liegt mein Fernseher hier auf meinem Sofa und ich krieg den jetzt nicht angeschlossen. Scheiße. So, wirklich, und dann unser Zeitdruck, dann wird es auch nicht besser. Dann wird es eigentlich nur schlimmer.
Ist ganz schlimm. Wir hatten das mal, da waren wir so 16 und ein Kumpel hatte, wir haben damals Roller gehabt, und da war halt auch so dieses, ah, wir tun ein bisschen die Roller und so. Und am Ende, also ich kann immer nur an jedem sagen, macht sowieso nicht, versicherungstechnisch und ist scheiße, aber du machst das Ding am Ende auch eher kaputt, als dass du da dann super toll was machst. Und dann hat er sich irgendwie so, normal sind es so 50 Kubik und er hat sich dann so einen 70 Kubikzentimeter Zylinder geholt und Auspuff. Und es war so Samstag oder Freitag, es war im November. Also da wird es dann auch schon früh dunkel und so. Und es war so, weiß nicht, wir haben angefangen so 16, 17 Uhr zu sagen, ja okay, das kam jetzt schon, lass mal das einbauen. Und dann haben wir mit ihm das angefangen einzubauen. Und dann kamen natürlich die ersten Schwierigkeiten. Keiner war richtiger Mechaniker und so und hatten das schon mal gemacht. Aber halt, ist ja auch bei jedem Roller anders und so. Und dann war halt so, ich weiß nicht, um 8:30, 9 hatte eine Freundin bei uns direkt, meine direkte Nachbarin, Geburtstag. Also hat eine Party gefeiert und wir wollten da irgendwie hin. Und dann war wirklich so 7:30, 8, kurz bevor wir alle dann mal duschen wollten, dann so, ja okay, dann machen wir morgen weiter und haben auch die Sachen einfach so liegen lassen. So, das sind halt ganz viele kleine Federn und Schräubchen und so. Und dann, das ist halt das, auf Krampf ist so machen zu wollen, ganz schlecht. Insbesondere, wenn dann die Bedingungen auch schlechter werden. Hast du Natur, Licht, all diese Themen sind auch beim Möbel aufbauen und so, boah, was du dir da für... Da kannst du dir richtige Eier legen.
Hast du, wie gehst du damit um, wenn du ein Ersatzteil für deinen PC hast? Machst du das selber? Bist du so eine Technikmaus, dass du das hinkriegst?
Also ich habe ja schon ohne Werbung seit längerem MacBook und da verändere ich halt nichts dran. Und läuft halt auch einfach. Also brauche ich ja nichts anderes sagen. Aber früher hatte ich natürlich Computer, PCs. Mhm. Und hab dann immer mal mir zum Beispiel neue RAM-Bausteine geholt oder so Sachen. Das habe ich schon eigentlich immer alles selbst gemacht. Es gab ein, zwei Situationen, wo ich mir irgendwie was kaputt gemacht habe oder was falsch eingebaut habe. Aber das waren dann auch immer Lernprozesse. Aber eigentlich habe ich das immer selbst gemacht.
Ja. Also ich muss sagen, ich habe da immer wirklich die größte Ehrfurcht, weil es gibt kaum ein Gerät, was ja in meinem täglichen Gebrauch so relevant ist wie mein PC. So, egal ob jetzt für Podcast-Sachen, für meine private Unterhaltung, für Kommunikation, auch einfach für Dateien, die da drauf liegen. Ne? Also mein PC, der ist mir sehr wichtig. Und einer Cousin, der ist da ein absoluter Brain. Und mein bester Freund ist Informatikstudent. Und das läuft.
Ja, wenn du so jemand an der Hand hast, machst du das nicht selbst.
Ja, aber mein bester Freund studiert in München und mein Cousin ist immer, der will, und das, ich verstehe es auch, der will mich da seit 15 Jahren immer mit kleinen Aufgaben ranführen. Und er sagt dann irgendwie so, ach, das kriegst du hin. Und dann läuft es immer darauf hinaus, dann machen wir entweder Videocall oder ich habe ihn am Telefon und dann sagt er so, und jetzt machst du das, dann machst du das, dann machst du das. Das finde ich nicht, ja, dann schick mal ein Bild, dann zeige ich es dir und so. Und jedes Mal drücke ich mich davor. Ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, eine SSD zu Weihnachten bekommen und weil mein Speicher Ewigkeiten ein Problem war und ich habe die, glaube ich, keine Ahnung, im Juni oder so eingebaut. Weißt du, so voll viel zu lang weggeschoben, einfach vor diesem riesen Respekt einfach erstmal diese Schrauben zu lösen und das Gehäuse von diesem PC aufzumachen.
Aber muss man doch auch zum Reinigen.
Ja.
Reinigst du nicht deinen PC? Da kommen wir wieder dazu.
Doch, aber nicht so zweimal im Jahr, würde ich sagen.
Doch, ich mag das schon. Also zum Beispiel bei der PS5, da kannst du auch die Abdeckung abnehmen und so. Also ich schraube da nichts auf, so aus Garantiegründen. Ja. Aber die sauge ich dann auch so die Lüfter und sowas alles ab. Ich finde, was halt beim PC und so Sachen, oder wenn du deinen Controller irgendwie auseinander nimmst, nimm nie deinen Controller auseinander, wenn du nicht noch einen zweiten hast, der super funktionsfähig ist und du halt sagst, okay, ich probiere an dem es halt aus, wenn er kaputt ist, er ist eh schon kaputt.
Ja, safe. Das hatte ich auch, dass irgendwann die die R2-Taste mal beim Controller nicht ging, genau, habe ich den auseinandergebracht.
Man kriegt es auch nicht mehr richtig gut hin, ja, kann ich, also wenn man dann nicht halt so fit ist. Aber wichtiges, richtiges, so filigranes Werkzeug braucht man, gutes. Mhm. Das ist super entscheidend. Wie mein Vater immer sagen würde, so eine gute Arbeitsfläche. Mhm. Ja, ist auch, mach dir hier mal eine gute Arbeitsfläche, damit man hier auch ordentlich arbeiten
eine
kann.
Eine AF.
Genau, eine AF gemacht. Und Licht, ganz wichtig, und halt eben Ruhe. So, das, ich habe zum Beispiel mal einen alten Fernseher von meinen Eltern, also so ein 4K-TV, der irgendwie hatte der einen Pixelfehler oder, nee, nicht einen Pixelfehler, der hatte Problem mit der, wo kriegen die den Strom her? Vom Netzteil, mhm, so. Und das bei Fernsehern, das ist alles krass verlötet und da muss man voll aufpassen, weil man kann sich da echt, auch wenn da kein Strom drauf ist, da kann dann auch Reststrom sein, also kann sich da irgendwie voll, mit allem vertun. Und ich habe selbst gelötet und habe dann mal mir Lötkolben geliehen, weil ich keinen habe, und habe mit gutem Lötzinn geguckt und habe halt vorher mal geschaut, wo das Problem dran liegen kann, und diese ganzen Lötpunkte alle überguckt. Und ist dann, mir ist dann was auffallen, das habe ich dann gelötet. Der Fernseher ging dann für eine Woche, mhm, und ich habe mich schon so richtig krass gefreut. Und ja, was soll ich sagen? Nach einer Woche war er dann wieder und dann kaputt und habe ich es gelassen.
Was mir gerade noch als gutes Beispiel einfällt, du erinnerst dich, ich habe vor ein paar Monaten hier auch über meine Horrorsituation berichtet mit meinem Fliegengitter, was so ein Schnuff zu aufwendig war.
Mhm.
So, und das war auch so die Sache, das Thema Ruhe und das Thema AF war so wichtig. Ich habe irgendwie eine Decke in meinem ganzen Flur ausgebreitet, weil das Ding hier auch scheiße groß war, dass es in mein ganzes Fenster passt. Und habe dann da wirklich anfangs, wenn ich so Arbeiten mache, wenn ich irgendwas aufbaue oder so, dann habe ich in der Regel einen Podcast an oder irgendwie lasse Musik nebenbei laufen. Ich habe einfach so nach 2 Minuten gemerkt, okay, ich brauche hier absolute Ruhe. Das ist ja wirklich hier, das ist hier gerade.
Also ich muss trotzdem was hören, auch wenn ich mich voll krass konzentrieren muss. Aber dann ist für mich schon diese visuelle Übersicht, ne, dass alles gut geordnet ist, das hilft mir schon.
Mhm.
Ich weiß, dass es diese Momente gibt, wo ich dann, ich mache sie dann auch mal, muss mal kurz unterbrechen, ja, weil ich jetzt genau überlegen muss, ist das ein Schritt, der vielleicht nicht unwiederbringlich ist, ja, wenn ich das falsch mache. Ja, es ist schon Vorbereitung. Vorbereitung ist alles.
Ja, absolut. Aber ein guter Fusch ist keine schlechte Arbeit, mein Freund.
Nee, wir haben auch, ein Kumpel von mir hatte die berühmt-berüchtigten Three Rings of Death. Heißt es Three Rings of Death bei der Xbox damals, 360, denn dann diese, dass so ein roter Kreis um die Power-Taste geleuchtet hat und dann ist die halt kaputt gewesen. Dann haben wir die ausgebaut, die Platine, haben die auf Alufolie auf den Rost gestellt und haben die bei 100 Grad oder so 80, 90 Grad, irgendwie sowas, für 20 Minuten in den Ofen gepackt, weil wir das gesehen haben im Internet. Und ich sag dir, die hat nochmal 4-5 Wochen funktioniert. Danach waren die Lötstellen auch wieder problematisch und porös, aber wir haben es für den Tag geschafft, dass wir weiter FIFA zocken konnten.
Das ist krass. Ich weiß noch, bei meiner ersten Xbox One war dann irgendwann so das Netzteil auch, also das war ja so ein externes Ding, das so am Kabel praktisch so eine Buchse hing. Und
voll schweres Netzteil.
Ja. Und das haben wir dann, das war dann irgendwann der Tipp, dass man das einfach auf dem Balkon beziehungsweise an kühle Luft einfach mal so, ich glaube, für 3 Stunden lässt. Und das hat dann auch wieder so 2-3 Wochen gehalten. Und dann habe ich einfach gesehen, ah cool, ich kann mir ein neues für, keine Ahnung, 30 Euro oder so kaufen. Auch offiziell bei Microsoft. Und dann habe ich das gemacht und dann war auch nie wieder ein Problem.
Aber das Netzteilthema ist halt wirklich einfach nur eine Niederlage für Xbox, Microsoft gewesen, weil PlayStation hatte halt nie ein externes Netzteil. Und die Xbox hatte es bei der ersten Xbox, obwohl die so schwer war, die hatte keins. Die hatte so ein normales so ein schmales Kabel, ja, so ein Ghetto-Blaster-Strom.
Aber ist ja mittlerweile auch der Standard bei Xbox, ne? Also mittlerweile auch.
Früher war aber das Game, da haben die komplett reingeschissen. Da hast du schon verhältnismäßig eine schwere, große Konsole und dazu noch dieses Netzteil, ne? Also es war schon, gerade wenn du dann so ein geiles TV-Board hast und hast nicht so viel Platz, dann ist das richtig abgefuckt.
Ja, mittlerweile, es gibt ja auch
die Optik.
Ich finde die Optik von den aktuellen Xboxen, also es gibt ja immer noch die haben ja 2 verschiedene, die Series X und die Series S. Die Series S, die habe ich auch, das ist die kleinere, die ist jetzt auch, sag ich mal, leistungstechnisch so ein bisschen hinten dran, aber, sag ich mal, für meine Belange reicht sie komplett. Die ist echt klein, auch im Vergleich jetzt, wenn du es mit einer PS4 oder 5 vergleichst. Und ich finde, das ist, weil wir sind jetzt voll darin abgedriftet, aber ich finde die Optik von Xbox, sowohl von der Konsole als auch von den Controllern, immer nicer als von PlayStations.
Also immer nicht. Jetzt vielleicht in der aktuellen Version, immer auf gar keinen Fall, weil ich finde zum Beispiel, dass legendär die PS2, der Look der PS2 ist legendär, wirklich unvorstellbar, eine der schönsten Konsolen. PS4 war
schön.
Nice, war schön, war auch das, ich fand's halt immer schlicht und die Form war geil. Ja. Die PS5 ist halt, sieht aus wie die Allianz Arena, wie so ein Raumschiff, so, die ist halt auch riesig groß. Aber ich finde die Controller von der PS5 extrem nice. Die haben sich auch von der Form her so ein bisschen angelehnt an die Xbox.
Ja.
Ich finde sie aber trotzdem sogar auch schöner. Besonders, muss man halt einfach sagen, aber das ist so Oldschool-Ding. Du hast halt mit X4 Kreis, das ist halt ja eine Marke, ne? Mhm. Und ich kann dir gerade mal, was ist bei Dings? X, Y, A und B, ja, richtig? Ja,
genau.
Das fühlt sich halt sehr. Selbst du als Xbox-Spieler redest von Kreis 4.
Ja, aber das mache ich, weil wenn ich in meinen Terms sprechen würde, würde es keiner verstehen. Dadurch, dass PlayStation vor allem auch in FIFA-Welten natürlich den absoluten Marktvorteil hat, höre ich den ganzen Tag L2 Dreieckschüsse und dann sage ich nicht, ja, aber das ist doch LTY. Also ich verstehe beides.
Aber ja. Man muss schon sagen, dass das Branding auf den Controllern von den Xbox-Controllern einfach beschissener ist. Ist einfach so. Die haben einfach die beschissenere Karte, die haben die beschisseneren Begriffe, allein dieses LTRBT, so, das ist überhaupt nicht zugänglich. Also das ist ja nichts,
wenn man
das habe ich doch voll.
Also ich habe es früher nicht verstanden, bis ich einmal verstanden habe, wofür die Buchstaben stehen. Seither ist
ja,
es voll sinnvoll.
Aber da ist der Zugang halt zu weit weg. Das ist bei vielen Dingen im Leben so. Die Dinge, die so klar und einfacher sind, ne, die sind halt dann einfach, was das betrifft, einfach zugänglicher für die Leute und deshalb oft erfolgreicher. Ich sage jetzt nicht, das liegt daran, dass PlayStation vielleicht Marktführer oder Xbox und das ist scheißegal. Das ist halt ein Design-Ding.
Ja.
So, aber Design hat auch ganz viel eben mit Funktionalität oder mit Wiedererkennung und solchen Themen zu tun.
Ja, klar. Und auch einfach mit Nostalgie. Also ich bin damals, ich glaube, zum 13. Geburtstag habe ich meine erste Xbox bekommen. Da war die One gerade neu draußen, so ein halbes Jahr, glaube ich, und da habe ich die bekommen. Und ich wurde vor allem durch BT Lucas geprägt. Durch meinen Cousin. Liebe Grüße gehen raus. Und der war halt auch immer ein Xbox-Zocker. Und deswegen, der hat sich damals auch die One geholt und ich war da voll, oh ey, die ist geil und was auch immer. Und das war dann einfach so mein Zugang dazu. Und seither habe ich nie mit dem Gedanken gespielt, ich hole mir jetzt aber doch lieber eine PlayStation als eine Xbox. Nee, ich bin seitdem zufriedener Xbox-Spieler. Ja.
Du musst halt auch bedenken, für dich gibt es eigentlich nur drei Hersteller auf dem Markt. Also Xbox, PlayStation und Nintendo, aber Nintendo ist ja auch
nicht vergleichbar.
Extern, yeah. Also ist ja einfach was komplett anderes. Als ich groß geworden bin, gab es Nintendo und
GameCube,
Sega.
Ja.
Warte mal. Okay. GameCube, da war ich schon auch älter.
Okay, okay.
Also altes Nintendo
Atari?
Und den ersten Gameboy. Ich habe Dings Commodore gespielt. Yeah. Das waren wirklich so. Das war halt, die haben wir von einem Kumpel, von dem seinem älteren Bruder gehabt und so. Da waren wir 7 oder 8 und hatten den ersten Zugang zu so Loch-Disketten-Games, also richtig alt. Aber so zu unserer Zeit gab es halt NES, dann irgendwann kam Super NES und dann kam irgendwann Nintendo 64. Damit fing es an, Nintendo 64 und PlayStation, die kamen so zeitnah ähnlich raus. Und ich wollte immer eine PlayStation. Und damals gab es halt, meine Mom ist dann zum Verkäufer und die wollte uns zu Weihnachten eine Konsole schenken und der hat halt ganz klar gesagt, für Kinder und mit Zusammenspielen, was hat er natürlich gesagt, was ist besser? Nintendo 64, und das andere wäre eher auch für erwachsene Spiele und so. Und ich wollte aber immer eine PlayStation haben, bis ich mir dann halt, ich glaube die erste PlayStation, die ich mir geholt habe, war PlayStation 3, die habe ich mir selbst von meinem eigenen Geld geholt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob davor oder danach, ich glaube ich hatte davor eine Xbox. Nee, davor, eine Xbox, die erste Xbox, auch geflasht mit Spielen drauf, da hast du gegenseitig die Spiele drauf kopiert, das war halt noch eine andere Zeit, auch da gab's Online-Games, nicht so krass.
Klar.
Dann PlayStation 3 angefangen, dann aber auch Computer gezockt, auch Pro Evolution auf Computer und so. Und dann kam ab dem Moment an, dass dann PS4 war halt, das war für mich klar. Xbox hat mich von den, ich bin auch nicht so der, der sagt, ich brauche die Exklusivtitel davon oder davon. Ich spiele gar nicht so viele Dinge. Bei mir ist es wirklich auch dieses, ey, gefällt mir, ist mein Ding, funktioniert, bin dran gewöhnt, Feierabend.
Ja, same. Also und das ist halt so das Ding.
Aber ich hatte viel mehr Auswahl als du halt. Ja. Ne? Bei dir gab es wirklich nur, eigentlich nur die
so
zwei.
Das Erste, was, bei mir was ich bekommen habe, war, ich habe ein Nintendo DS und eine Wii bekommen. So in relativ kurzem Abstand. Also da war ich Nintendo geprägt. Und dann war halt irgendwann so dieser Wille bei mir, in dieser Phase, wo ich dann auch letzten Endes die Xbox bekommen habe, dass ich halt FIFA zocken wollte. Ja, ich habe FIFA immer bei meinem Cousin oder bei Freunden gespielt, es war immer so, ey, FIFA ist so geil und das will ich zocken. So, und FIFA auf der Wii, das hat damals jeder verstanden, dass das Quatsch ist. Und dann habe ich halt geprägt dadurch, dass Beatin Lukas, hier Xbox-Zocker, da bei mir die nächste Quelle war, habe ich auch immer so diesen direkten Bezug zu Xbox gehabt. Und seither ist es halt auch so, ich bin dran gewöhnt, warum sollte ich wechseln? So. Ich hatte keine Probleme, mir eine Konsole zu kaufen beim letzten Launch, sagen wir mal so.
Ich auch nicht.
Okay.
Doch, ich hatte ein Problem. Ich habe mir eine geschossen. Ich hatte so einen Forum-Bot.
Lehrerkarton.
Nee, es war einfach mein Fail. Dann kam es irgendwie bei Medimax oder so. Mhm. Und dann habe ich nicht gesehen, dass man das nur, also man konnte das nicht online kaufen, sondern du konntest das online kaufen, aber man musste das dort selbst abholen. Ja. Und zwar halt irgendwo im Osten.
Okay.
Und dann bin ich halt, habe ich es so gecheckt und habe gesagt, ey, kann ich nicht bringen und so 300 Kilometer für so eine Konsole fahren. Ja. Und dann bin ich vom Kaufvertrag zurückgetreten und habe dann 2 Wochen oder eine Woche später oder so einen Schnapper beim Mediamarkt gemacht und dann kamen sie, ja. Aber also es war schon nicht so easy, auf jeden Fall. Aber ich habe sie bekommen. Ich habe auch dann im Moment doch damals in Mexiko geguckt. Oh, gibt es sie schon hier? Kann man die auch hier kaufen? Funktioniert das dann und so? Ja.
Aber du weißt, was ich meine. Also es,
ja, aber dieses Hunting macht auch Spaß. Das war früher das, was ich heute vermisse bei FIFA, also EA, was eh ein Dreckspiel ist, muss man einfach mal sagen.
Liebe Grüße.
Dass man früher so in den Mediamarkt gehen, haben sie es schon so drei, vier Tage vor Release und dann irgendwie so einen Tag vor Release ist, dann verkauft es dir einer und so, oh, Wahnsinn, was ein, ach, sowas kennt man heute
weißt
nicht.
Weißt du, wer,
heute
weißt
hast
wer
du
da die Spaßverderber
voreingestellt
sind?
Und um Nullo wird's runtergeladen.
Ja, weißt du, wer die Spaßverderber waren da immer? GameStop. Die haben gesagt, ja, kommt am Freitag raus. Aber können sie? Nein, geht nicht. So bei Mediamarkt konnte man immer deichseln oder bei so Läden, die so eigentlich nicht darauf spezialisiert sind, denen es auch so ein bisschen egal war, wie Müller oder sowas.
Ist auch so safe. Und eigentlich ging es ja auch nur darum, ich meine, es wird ja auch registriert, aber dass sie nicht die Ersten sind. Das Wichtigste war nur, sie müssen nicht die Ersten sein, die das verkaufen. Mhm. Wenn es irgendjemand schon verkauft hat in der Nähe, dann hat sich dann so ein alles außer GameStop eher breitschlagen lassen, weil du halt nicht diese Vertragsstrafen zahlen wolltest.
Ja,
ne?
Genau. Oh, aber ich check schon, was du meinst. Also es war damals wirklich, ich habe mittlerweile gar kein Laufwerk mehr in meiner Xbox.
Ich auch nicht.
Und auch schon der letzten, die ich geholt hatte, das war die One S damals, auch kein Laufwerk, weil man holt die Spiele, also man fährt nicht mehr irgendwo hin und kauft die sich. Ich muss auch sagen, bei FIFA 17 war es damals, das dürfte, ja, es war eines der letzten. Ich glaube, FIFA 18 habe ich nochmal händisch praktisch bekommen, haptisch. Aber ansonsten FIFA 17 bin ich in den Mediamarkt und dann gab's es da einfach nicht mehr. Da war es ausverkauft. Also.
Ja, das ist. Ja, generell dieser Elektronikhandel, ja. Der tut sich super schwer. Der ist dafür ist alles viel zu schnelllebig. Mhm. Die haben dann Ladenhüter rumliegen. Es ist zu teuer. Einzelhandel ist gut, den zu unterstützen, aber in irgendeiner Form ist es halt auch super schwer. Wobei, ich überlege gerade, letzte Fernseher habe ich auch online bestellt. Mhm. Ja.
Ich habe noch, das Thema haben wir jetzt gut durch. Ich habe noch eine Sache, so eine Beobachtung, die mir gekommen ist. Würdest du unterschreiben und kannst es dann noch gerne mit Beispielen untermalen? Man bestellt nicht die gleichen Getränke, wie man die sich selbst macht.
wie man sie sich selbst macht.
Also, perfektes Beispiel. Ich würde, wenn ich irgendwo in eine Bar gehe, mir niemals einen Wodka O bestellen. Aber man macht sich auf einer Hausparty oder so mal einen Wodka O.
Nein. Ich trinke
also
keinen
Wodka. Gut, das ist jetzt mein Beispiel. Aber du verstehst, worauf ich hinaus will.
Ja. Jein, weil zum Beispiel ich trinke Gin Tonic oder so und wenn ich eine Party mit Freunden habe oder so, dann trinke ich auch einen Gin Tonic.
Ja. Gin Tonic ist auch so ein Ding, was ich zu Hause machen würde, ja.
Genau. Klar, so gewisse Long Drinks oder gewisse, also Cocktails. Diese, ich hatte auch mal so einen Cocktail, so ein Hype, so ein, dass man zu Hause Cocktails gemacht hat mit Freunden, als wir voll jung war, also voll jung, 20 oder so. Ja. Und da dann auch voll viel rumprobiert, aber ich überlege, ich bestelle halt gerne auch mal was, also irgendwie bin ich schon so der immer so ein und dieselbe Sache bestellt, so ein richtiger Bestellautist.
Was bestellst halt du? Auch, was ist das?
Ja, jetzt alkoholisch oder non-alkoholisch?
Alkoholisch.
Naja, also Gin Tonic, so, da weiß ich, da bin ich sicher, je nachdem auch, was es in Tonic gibt. Wenn es geil ist, einen geilen Whisky Sour. Mhm. So, wenn ich sehe, das ist ein cooler Laden, das macht Sinn, hier sowas zu trinken, dann ist ein Whisky Sour. Früher fand ich mal Moskau Mule cool, ist mir jetzt, manchmal habe ich da nicht so mehr so Bock drauf. Ja, aber das sind so die Go-To-Dinger.
Bei mir ist
so Klassiker.
Bei mir sind es tatsächlich, und es wird, da muss man auch immer, ich weiß nicht, ob ich das, habe ich das schon mal im Podcast erzählt? Weil es kommt mir sehr bekannt vor, als hätte ich das hier schon mal berichtet. Es wirkt wie die absoluten Flatrate-Saufgetränke, die du nur trinkst, um besoffen zu werden. Deswegen muss ich auch immer einordnen und sagen, ey, ihr könnt den human machen, ich will den genießen. Und das sind Cuba Libre und Long Island Iced Tea.
Oh, ich habe mich früher, also Cuba Libre habe ich in Dominikanische Republik und so im Urlaub und so richtig geil getrunken. Das macht dann auch richtig Bock. Trinke ich in Mexiko auch öfter. Das ist auch so ein bisschen so, trinkt man mal so nebenbei. Ja, wir haben früher Zombie getrunken, dann in so krassen Cocktailbars, dann hast du da so ein halb Liter Zombie bekommen und oben war so eine Maracuja, die war ein bisschen ausgehöhlt, war trotzdem noch Fruchtfleisch drin und dann haben die da den Strohrum reingemacht, den dann angezündet, dann hast du das untergetaucht, schnell, damit bloß viel Alkohol drin ist. Dann hast du dir so ein 500 Milliliter Ding reingeknallt und hast dann schon übelst die Lampen an.
Lustigerweise, da ist das Raum-Zeit-Kontinuum jetzt gerade auch wieder kaputt. Ich war, für euch Zuhörer, war ich gestern in so einem Laden, wo es 500 Milliliter Cocktails gibt. Und da wird der ein oder andere Long Island Iced Tea auch wieder gelaufen sein, bin ich von überzeugt.
Oh, Long Island Iced Tea trinke ich aber auch gern, muss ich sagen.
Aber tatsächlich muss man da dann wirklich immer dazu sagen, mach den human, mach den normal, weil wenn jemand in meinem Alter Long Island Iced Tea bestellt, dann gehe ich davon aus, okay, der hat wenig Geld und will einfach nur schnell voll werden.
Ja, und andererseits auch, wenn du auf einer Party oder sowas machst, übertreib's nicht, trink lieber 2, 3, davon hast du auch einfach mehr so, ne, an Genuss. Ich kann sagen, ich bin gespannt, weil wir werden ja auch, also die Leute, ich überlege gerade die nächste Folge, die nächste Folge nehmen wir danach auf, nachdem wir vielleicht einen schönen Abend miteinander verbracht haben. Und da bin ich auch mal gespannt, wie du, ja, also ich weiß ja, dass du auch trinkfest bist. Ich glaube, es wird auf jeden Fall, oh guck mal, trinkfest, ist dir das mal aufgefallen, das fällt mir gerade auf. Bist du trinkfest und gehst du aufs Trinkfest?
Wunderbar.
Also, wow.
Wunderbar.
Wow. Boah, bin ich froh. Damit bin ich jetzt happy hier.
Du musst jede Woche irgendeinen Cringe raushauen. Letzte Woche war es der Witz von deinem Dad. Diese Woche mit deiner ohne, Doppeldeutigkeit hier.
Ohne gehe ich nicht vom Hof hier, das kannst du aber glauben.
Aber um das Thema von eben nochmal abzuschließen, Long Island Iced Tea, auch perfektes Beispiel. Den bestelle ich regelmäßig, wenn ich irgendwo was bestelle, aber den mache ich mir nie selbst. Selbst mache ich mir eher einen Cuba Libre dann.
Ja, ist ja auch so, du hast ja auch so viel mehr Dings, Snack. Je nachdem auch mehr Ingredients zu benutzen. Ich finde im Sommer mal einen Mojito selber zu machen auch sehr geil. Mhm. Das kann ich definitiv auch sagen. Und ich bin auf den Trichter gekommen, so ein Tequila, den kann man auch mit irgendwie Wasser, Eis und Sprite zu machen. Die guten mexikanischen Tequilas, man muss unbedingt verstehen, dass das nicht, dass es wie Sierra Tequila, womit man den Boden wischt. Es ist wirklich ein Unterschied. ich wink auch bei Wodka ab und trotzdem weiß ich, dass es gute Wodkas gibt, die man auch gut trinken kann. Ja. Der Vibe catcht mich einfach nur nicht mehr so, weil ich das in meinem Leben einfach als Jungspund vielleicht ein bisschen auch übertrieben habe.
Ich glaube, dieses, also so Wodka und Tequila sind bei mir auch durch Phasen gegangen, beziehungsweise Tequila habe ich einen Abend in meinem Leben getrunken. Ich wusste vorher, dass es mir nicht schmecken wird. Ich habe es an dem Abend getrunken, weil es nichts anderes gab und habe mir danach geschworen, dass ich es nicht mehr tue. Und Wodka war zeitweise schon in beispielsweise Wodka O oder man hat damals auch Wodka mit Ahoi-Brause und so immer getrunken. War das bei euch auch ein Thema?
Ja, ja, safe. Ja, wir hatten auch diese Zeiten mit Behrensen, Apfelkorn und so ein Quatsch und so, das ist alles, also geh mir fort oder...
Kennst du noch, kennst du Farco oder Aiko?
Aiko, ja, glaube ich schon, ja.
Eistee Korn?
Ja.
Oh.
Ey, ich war auf einer Skifreizeit und ich war total betrunken, mir ging's richtig schlecht.
Ja.
Also wirklich schlecht, das waren so meine ersten hochprozentigen Alkoholerfahrungen.
Ja.
Und dann habe ich mich ins Hochbett gelegt, mir wurde so übel und ich dachte, okay, ich muss was trinken. Und nimm so morgens so, dann halt irgendwie um 4 oder so, und nehme ich so eine Flasche Eistee in die Hand und sehe das.
Oh.
Und es war halt Eistee mit Weinbrand oder so. Ey, ich bin direkt raus ins Bad.
Ich weiß noch, als wir waren mal im Sommer auf dem Campingplatz und das war in den Jahren, wo teilweise Restriktionen waren, weswegen man dann doch nicht in den Urlaub fliegen konnte. Und deswegen sind dann einige Urlaubsgruppen auf diesem Campingplatz gewesen, die, ich glaube, nach Malle wollten. Und da ist ein Typ mit einer pisswarmen Gießkanne mit Eistee-Korn rumgelaufen, hat es den Leuten in den Mund geschüttet. Ey.
Da muss ich sagen, da sieht man, das ist so der Peak an, das entdecke ich ja ganz häufig in der Gesellschaft. Da sind wir gelandet.
Mhm.
Also das ist das, wie unsere Gesellschaft heute ist. Wir könnten so viel und wir würden und keine Ahnung und haben Fähigkeiten und Intelligenz und physikalische Power und Zugang und Informationen und alles. Und das, was wir daraus machen, ist auf dem Campingplatz mit einer pisswarmen Gießkanne rumlaufen und den Leuten und sich selbst sowas in den Hals zu schütten. Wenn das ist, wo deine Kreativität hingeht, ja, dann, oder die Kreativität der Menschheit, dann gute Nacht, wirklich. Aber bevor wir jetzt hier Gute Nacht oder Guten Morgen oder Auf Wiedersehen sagen,
ja,
kann ich jetzt mal zusammenfassen. Wir waren hier heute in einer wilden Zusammensetzung. Ja, es sind zwar die zwei gleichen, aber wir haben hier heute wilde Themen aufgegriffen.
Auf jeden Fall.
Also hört euch das an. Feiert den Flacco, feiert ihn gebührend die ganze Woche. Nicht vorher, aber dann eine ganze Woche durch. Dann mexikanisch sein, dann kompletten mexikanischen Geburtstag machen, hier bitte. Und dann, wenn ihr uns das nächste Mal hört, berichten wir darüber, wie wir mexikanischen Geburtstag gefeiert haben und seine Party verrichtet haben. Verrichtet, klingt auch
das,
so.
Das klingt nach, die Bullen kommen fünfmal und am Ende verliere ich meinen Mietvertrag.
Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ist auch eine meiner Ziele. Also so mit der Intention gehe ich da rein. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen tollen Geburtstag für den Flacco. Wir wünschen euch, dass ihr lieb zu euch selbst seid und dann auch ganz besonders zu allen, die euch umgeben. Was wünschst du den Leuten? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Liegt dir was auf der Zunge?
Meine letzten Worte für diese Woche, für diese Folge. Ja, das glaube ich dir. So, Leute. Forza ist nun fertig heruntergeladen. Habt ihr Bock auf eine Runde?
Okay.
Okay, du kannst den Clip anscheinend nicht. Gut.
Das ist random. Aber ich drop bestimmt auch immer Clips, die du nicht kennst. Und den ich hab, der bezieht sich sogar auf dich. Und den wirst du auch kennen. Ich will nicht, dass es lädt.